Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Gildnerinnen und Gildner, ich würde gerne im Programm weitermachen. Wir alle müssen jetzt damit leben, dass es noch ein bisschen klimpert und noch ein bisschen sich bewegt. Das Geschirr wird noch abgeräumt, aber ich möchte die Zeit nutzen, damit wir halbwegs im Zeitrahmen bleiben. Zunächst einmal danke an unseren Oberbürgermeister Thomas Westphal für die netten, aufmunternden, auffordernden Worte und Dankeschön für die Ankündigung, dass es eventuell im Bürgersaal wieder mal Platz gibt für uns. Das würde uns sehr freuen, auch wenn wir uns hier in den Westfalenhallen ganz wohlfühlen. Das ist schön. Das war jetzt eigentlich gar nicht so sehr eine Stelle zum Applaudieren, aber das spricht für die Verbundenheit und das positive Gefühl, was Sie mit dem Bürgersaal verbinden. Auch ein Kompliment an die Stadt und an die Gastfreundschaft, die wir da ja immer genießen. Dankeschön. Liebe Gildnerinnen und Gildner, liebe Gäste, ich war in meinem Leben eigentlich immer ein sehr positiver Mensch. Gerade besonders bezüglich unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Wir hätten manchmal schneller sein können, aber wir sind am Ende immer noch eigentlich ganz gut hingekommen. Die Geschwindigkeit ist auch ein bisschen der Demokratie geschuldet. Bis man mal einen vernünftigen Konsens gefunden hat, muss man halt viel diskutieren und ausprobieren. Dann gehört es dazu. Aber es ist noch immer gut gegangen. Corona hat uns als Gesellschaft nicht umgeworfen und die Lieferkettenproblematik und die Inflation, die hohe, die wir momentan haben, werden es auch nicht tun. In den letzten Wochen werde ich aber ein bisschen unsicher. Wir haben so große Herausforderungen vor uns, um unsere Welt zu retten. Das Klima verändert sich, es wird immer wärmer. Wir merken es momentan noch nicht so sehr an der Temperatur, jedenfalls hier in unseren Breitengraden, aber es wird immer volatiler und wir müssen immer mehr Geld dafür ausgeben, um diese Schäden zu beseitigen und vor allen Dingen viel Geld ausgeben für den Schutz vor weiterem Ungemach. Das wird auch sicherlich so weitergehen, das wird uns weltweit treffen und da ist es ja teilweise noch viel schlimmer. Wir haben also eigentlich allen Grund, eine neue Form des Zusammenlebens, des Zusammenhaltens, des Interagierens, des Kompromissefindens zu suchen und zu finden, damit wir das in irgendeiner Form noch hinkriegen, als Weltgemeinschaft, um unseren Kindern noch einen vernünftigen Planeten zu überlassen, auf dem sie so fröhlich leben können, wie wir das heute tun. Die Älteren unter uns könnten vielleicht noch sich einen Spaß erlauben. Das ist doch kein Problem, fahren wir mal nach Köln an den Strand. Ja, okay, ganz wunderbar. Es werden die Jungen aber schon nicht lustig finden, diesen Witz. Übertreiben wir in unserer Reaktion, weil heute trifft es uns noch nicht sehr. Ist das Panikmache? Haben die Wissenschaftler recht? Die Älteren könnten auch zur letzten Generation sagen, mein Gott, nochmal, haben wir doch alles schon gehabt, dreht sich im Kreis. Auch wir mussten früher kleben gehen. Und manchmal sind wir kleben geblieben. Hat uns nicht geschadet, könnte sich alles auch so wiederholen, wäre vielleicht auch für die letzte Generation ganz sinnvoll. Aber mal ernst, trotz dieser Notwendigkeit, diese neuen Formen zu suchen und zu finden, sehen wir doch eigentlich immer mehr Autokraten, Diktatoren als Führer der jeweiligen Länder. Das ist in der EU schon so. Wenn Sie Ungarn sehen, wenn Sie den Separatismus dort erleben, teilweise mit Polen, ich weiß nicht, wie die auf uns schauen eventuell. Und das Gefühl ist jedenfalls meins, es wird immer schlimmer statt besser. Schon in der Europa kommen wir mit der Türkei an das nächste Problem und der Trend zu populistisch auftretenden Parteien und narzisstischen Führungspersönlichkeiten hält an. Italien hat da sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Wir alle haben die Sorge, dass Putin seine Drohung, eventuell irgendwann Atomwaffen einzusetzen, wahrmachen könnte. Und gehen wir einen Schritt weiter, erweitern wir unsere Sicht weltweit, während wir glauben, dass es in Sachen Ukraine-Krieg nur eine einzige richtige Position gibt, sehen das andere ganz anders, nähert sich China zum Beispiel Russland an, statt sich zu distanzieren. Ich habe noch immer das Bild vor Augen, ich weiß, es war vor 14 Tagen, drei Wochen, eine Sitzung, wo der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu mit dem chinesischen Verteidigungsminister Li Shangfu in Moskau zusammengesessen hat und Putin saß mit am Tisch und er hat die engste und fruchtbarste Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Ländern gefeiert. Wohl bemerkt, das war jetzt kein Außenminister, Das war auch niemand, der in irgendeiner Form die touristische Zusammenarbeit hochleben sollte, ein Touristikminister, das war ein Verteidigungsminister. Und es war der Chinesische, der das gesagt hat. Es war auch nicht der Russische in irgendeiner Form, der jetzt das irgendwie versucht, noch irgendwelche Leute, die nett sind, zusammenzuhalten. Nein, der Chinesische hat es gesagt. Und wir alle haben die Angst, dass China das nur tut, weil es eine Blaupause für Taiwan ist. Xi behält sich ausdrücklich Gewalt gegen Taiwan vor und spricht das klar aus. Und wenn Sie an diese Verteidigungsmanöver denken, die jetzt kürzlich vor der taiwanischen Küste gelaufen sind, dann wurde hinterher deutlich gesagt, ja, wir üben hier einen Einmarsch in Taiwan. Ich habe mit den Ohren geschlackert. Die neuesten Äußerungen des chinesischen Botschafters vom 24. April sind ähnlich bedenklich, denn er traut sich zu sagen, dass die Ex-Sowjetrepubliken nicht notwendigerweise souverän sein müssen. Meiner Meinung nach undenkbar, was da zwischen den Zeilen steht. Und wenn wir bedenken dann noch, dass Amerika Taiwan im Falle einer chinesischen Aggression Unterstützung zugesagt hat, dann stehen wir schnell am Rande eines Weltkrieges. Jetzt müsste man normalerweise klar Stellung beziehen, dass das so nicht geht. Klappt aber nicht. Denn wenn man hört, wie sensibel auf solche angeblichen Einmischungen China reagiert, auch wenn wir das tun, uns gegenüber schon mit wirtschaftlichen Konsequenzen deutet, dann weiß man, wie schwierig das Terrain ist. Gute Politik ist bekanntermaßen, wenn man ein Nein so freundlich ausdrückt, dass alle Welt denkt, man hätte Ja gesagt. Fällt aber in solchen Zeiten unheimlich schwierig, Tacheles zu reden. Auch Putin kann man nicht einfach so den Hintern treten, was man vielleicht gerne möchte. Man muss immer Angst haben, den Kopf von Schröder zu treffen. Mir bereitet dieses Konglomerat zunehmend Sorgen. Man stellt sich die Frage, die Alte, schaffen wir das? Und dann gibt es eine Frau, die scheint das besser zu durchblicken als ich, vielleicht als wir. Auch sie glaubt in vielen Äußerungen, dass wir am Scheideweg stehen, welche Welt wir unseren Kindern hinterlassen. Gut, als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hat sie, des Deutschen Bundestages, hat sie wesentlich mehr Informationen. Aber da muss noch mehr sein, denn diese Informationen haben auch andere, trotzdem hat nur sie so gehandelt. Sie reiste früh in die Ukraine, bevor der Krieg begann, Ausrufezeichen. Sie war auch schon in Taiwan, bevor der Krieg begann, Fragezeichen. Wäre es nicht super, mit so einer tollen Frau zu sprechen? Oder noch besser, sie nehme sich einmal mal richtig Zeit, würde zu uns kommen, uns an ihrem Wissen teilhaben lassen und uns mal so eine Stunde erzählen, wie man es richtigerweise sehen kann und was uns eventuell erwartet. Wir haben sie gefragt und sie wissen es, sie glauben es mir jetzt, sie hat Ja gesagt und heute Abend ist sie hier. Frau Dr. Strack-Zimmermann, wir begrüßen Sie ganz herzlich hier in unseren Reihen und danken schon jetzt für Ihr Kommen, egal was Sie uns sagen. Ihre Vita und Ihre vielfältigen Engagements haben wir in der Festschrift abgedruckt. Sie haben es auch schon oft genug gehört, deswegen erspare ich es Ihnen und uns. Sie sind dafür bekannt, ein klares Wort zu führen. Und das nicht erst seit der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst. Und wir wissen auch schon länger, dass man bei Ihnen teilweise auch Nehmerqualitäten haben muss. Der Teufel reizt Sie ab und zu. Sie darf sich das aber auch leisten, liebes Publikum, weil sie von Kopf bis Fuß ganz formidabel, ohne Zweifel ministrabel, weil sie die Allergeilste ist. Und heute spricht sie zu uns zum Thema Zeitenwende in Deutschland, Europa und der Welt. Auch wir als Kohlenpottler lieben ein klares Wort und ich wiederhole jetzt nicht den lutherischen Teilsatz, mach's Maul auf. Schließlich spreche ich mit einer Dame und da würde ich das natürlich auf keinen Fall tun, würde ich nicht. Kann es ein Ende des Krieges mit Putin geben oder ist ein Frieden nur nach Putin möglich? Letztes Jahr war Herr Bosbach hier bei uns und wir sprachen auch über die Flüchtlingskrise und Muttis Satz, wir schaffen das. Und er hat dann gesagt, er wird seiner Angela nie widersprechen, aber er stellt die Frage, wer ist wir und was ist das? Auch wir haben die Frage heute, schaffen wir das? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, ob unsere Sorgen übertrieben sind und wie friedvoll wir in den nächsten Jahren schlafen werden. Als stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises Wildpark Düsseldorf kennen Sie sich aus mit Muffelwild, mit Wildschweinen und Kleinraubtieren. Wir würden unser Geld für Waffen und Munition nicht unbedingt gerne ausgeben müssen, sondern wir fragen uns, ob wir es vielleicht lieber für klimaschonende Technik ausgeben dürfen. Sehr verehrte Frau Dr. Strack-Zimmermann, ich darf Sie jetzt zu mir hier auf die Bühne bitten. Wir freuen uns auf Ihre Worte und Ihre Ausführungen.
Ja, das ist ein gewagter Bogen gerade. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich war vor ein paar Monaten hier und das Thema brennt uns immer noch unter den Nägeln. Sie haben viele Fragen gestellt. Den stellvertretenden Vorsitz für Muffelwild und Dammwild habe ich abgegeben. Das liegt daran, dass in Düsseldorfer Wildpark keine Leoparden, wenn auch Marder leben. Aber Spaß beiseite. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Lage ist ernst, sie ist sehr ernst. Und wenn Sie sich für einen Moment vorstellen könnten, wir säßen hier in Kiew, dann wären so gut wie alle, die hier sitzen, mit Ausnahme der Damen und dem einen oder anderen, der über 70 Jahre alt ist, nicht hier. Denn alle sind im Krieg, alle sind im Einsatz und fast alle sind an der Front. Und wie viele nicht mehr zurückkommen, es gibt Schätzungen darüber, sehr viele kommen nicht zurück und werden auch nie wieder zurückkommen. Und die Damen unter uns, die würden sich um die Eltern kümmern, um deren Kinder kümmern und sich darum kümmern, nicht vergewaltigt zu werden, weil das von morgens bis abends in der Ukraine der Fall ist, vor allen Dingen in der Ostukraine. Und ich glaube, ich habe das schon im Oktober gesagt, als ich hier war, der ein oder andere war hier, damit sich die Frauen nicht wehren können, bricht man ihnen vorher sicherheitshalber die Hände und vergewaltigt sie in Anwesenheit ihrer Kinder, damit die Kinder kein Theater machen. Und wenn das auch nichts nützt, dann nimmt man die Kinder und foltert sie, denn es sind inzwischen auch Folterkammern aufgedeckt worden, wo eindeutig Kinder gefoltert wurden. Ich sage Ihnen das nicht, um diesen Abend zu verderben oder Ihnen das Essen zu verderben, was noch folgt, sondern damit Ihnen klar ist, dass dieser Krieg in der Ukraine ein Morden, ein Abschlachten ist. Und es ist kein Krieg, da muss ich Sie im Anmoderieren korrigieren, zwischen Russland und der Ukraine. Es ist ausschließlich ein Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die Ukraine führt keinen Krieg gegen Russland, sondern sie wehrt sich. Und es ist gut, dass sie sich wehrt. Und wir würden das auch, wenn uns das passieren würde. Wir sitzen im Warmen, wir kommentieren das, wir beobachten das und was in Deutschland der Klassiker ist, dass wir übrigens nicht nur in Deutschland, aber bei uns besonders intensiv, dass wir uns momentan darüber diskutieren, wir haben es gerade am Tisch ich bin froh, dass ich darüber heute nicht sprechen muss, über welche Heizung kommt oder welche Heizung nicht kommt. Und das Thema Energie ist ein riesiges Thema und dass Anfang der 20er Jahre Corona uns gequält hat. Und kaum ist Corona mehr oder weniger, liegt es hinter uns, greift Russland die Ukraine an. Das ist für viele Menschen ein Albtraum, der seit 4 Jahren passiert. Dass unter Umständen es was damit zu tun haben könnte, dass Russland just in dem Augenblick die Ukraine eingreift, als Corona beendet hat. Da gibt es viel Spekulation darüber. Sie haben vielleicht in der Rheinischen Post, ich glaube heute war es, den Artikel gelesen, wie Putin lebt und wo er lebt und dass er panische Angst hat, zu sterben und sich anzustecken. Und wer Putin treffen will, muss 2 Wochen vorher in Quarantäne. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Wer eine solche Angst hat, zu sterben, wirft auch keine Atombombe. Weil das wäre mit Sicherheit das Ende von Wladimir Putin. Nicht, weil eine entsprechende atomare Antwort käme. Die kommt nicht. Da hat die NATO sich sehr klar dezidiert. Aber es käme eine Antwort. Und die käme auch aus dem Landinnern, weil wer eine Atombombe wirft, müsste es erstens mal machen, wenn der Wind aus Osten kommt, weil er sonst ein eigenes Problem hat im eigenen Land. Und wir sollten aufpassen, dass wir diese Ängste, die der eine mehr, der andere weniger hat, dass wir diese Geschichte uns nicht zu eigen machen. Dass wir nicht eine Geschichte erzählen, die uns jeden Tag erzählt wird, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken. Sie haben vorher gesagt, alle Handys weg. Wenn Sie entsprechende Apps haben, Sie wissen, dass es kommen immer wieder Informationen. Und letztendlich sind wir dann alle alleingelassen, das einzuordnen. Und ich danke für das Kompliment, dass wir im Ausschuss mehr wissen. Ja, wahrscheinlich wissen wir mehr. Aber ich bin immer wieder überrascht, was öffentlich berichtet wird. Also wenn Sie die App haben von NTV, dann ist das bemerkenswert, was da steht. Das heißt, dass inzwischen Kriege geführt werden, dass die Dienste, die Informationen, die sie aus der Ukraine haben, auch relativ öffentlich transportieren. Das heißt, sie lesen relativ vieles, was stimmt, aber das einzuordnen ist in der Tat etwas völlig anderes. Der Bundeskanzler hat am 27. Februar, drei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, von Zeitenwende gesprochen. Das ist ein Wort, was übrigens im Deutschen durch die ganze Welt geht, Zeitenwende. Und Zeitenwende bedeutet natürlich nicht nur, dass wir endlich mal aufwachen, unser Land so resilient zu machen, dass wir uns auch zur Wehr setzen können. Zeitenwende bedeutet ja noch viel mehr. Zeitenwende bedeutet, wie gehen wir eigentlich in der Wirtschaft damit um? Sie sind Unternehmer, Sie möglicherweise investieren oder machen Geschäfte, die auch in China zum Beispiel sind oder in Russland waren. Wie gehen wir in diesem hochindustrialisierten, reichen Deutschland eigentlich damit um, dass vieles nicht mehr so sein wird, wie es war? Und das prophezei ich Ihnen. Vieles wird nicht mehr so sein, wie es war. Und es wird an uns liegen, und zwar nicht nur immer an diesen doofen Politikern und Politikerinnen. Der Oberbürgermeister weiß das, Politiker sind grundsätzlich doof, korrupt, nervig, Unternehmer sind ganz übel, Journalisten sind auch ganz schrecklich. Eigentlich finden wir uns alle zum Kotzen. Anstatt vielleicht sich mal Gedanken darüber zu machen, dass Sie und wir alle auch einen Auftrag haben, eine Aufgabe haben, in diese Gesellschaft zu wirken. Sie sind sozusagen die Nachkommen von denen, die gesagt haben, man muss in den Städten hineinwirken und Menschen davon überzeugen, wie wir die Zukunft gestalten. Und wir sind in einer Zeit, und ich gehöre nicht zu denen, Sie sagten es gerade, dass früher alles besser war. Das ist natürlich dummes Zeug. Was aber der große Unterschied ist, dass die Informationen in Sekunden weitertransportiert werden. Und dadurch Informationen die Welt einmal umkreisen, schneller als ein Virus. Ein Virus braucht ungefähr 24 Stunden, um die Welt einmal zu umkreisen. Eine Information erreicht Millionen, Milliarden Menschen auf Knopfdruck. Und das ist das eigentliche Problem, dass wir alle, die wir zu entscheiden haben, Sie in Ihrem Unternehmen, wir in der Politik, dass wir im Grunde genommen kaum Zeit haben, einen klaren Gedanken zu schaffen, um sich mal damit auseinanderzusetzen, wie gehen wir die Zukunft an. Und ich habe deswegen angefangen mit dieser Dramatik in der Ukraine. Ich war im Oktober nochmal da, ich werde jetzt auch bald wieder dorthin reisen, weil ich inzwischen so viele Kontakte habe und es so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Jetzt kann man nicht jeden Morgen aufwachen und schaut, was passiert. Das ist jetzt nun mal der Job meiner Kolleginnen und Kollegen in dem Ausschuss. Aber es ist wichtig zu wissen, der Krieg hat nicht nachgelassen. Die Ostukraine ist de facto von der Bildfläche verschwunden. Die Großstädte dort sind zu 80-85% zerstört. Wenn wir uns also mit der Ukraine, mit Europa, mit der Zukunft beschäftigen, werden wir auch heute, das tun wir übrigens, uns damit beschäftigen, wie wird diese Ukraine wieder aufgebaut? Was machen wir als Deutsche, als Europäer? Wie bringen wir uns ein? Und das ist das Signal, was Ukrainer auch hören wollen, dass wir daran glauben, dass sie diesen Krieg nicht verlieren. Und sie werden diesen Krieg nicht verlieren, weil sie ihn nicht verlieren dürfen. Und so optimistisch bin ich. Denn das, was Wladimir Putin ja für nicht möglich gehalten hat, und ich glaube, wenn wir unter uns sind, wir ja auch nicht, dass Deutschland diskutiert, aber viel auch emotional näher an der Ukraine ist, als wir glauben. Das ist nämlich nicht weit von uns. dass Europa zusammensteht. Ja, Sie sagten es gerade, Ungarn, schwierig. Aber welche Familie hat nicht irgendeinen bekloppten Onkel oder irgendeine Tante? Polen, nicht einfach. Die Regierung in Polen, überhaupt Polen, macht einen wahnsinnigen Job. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, auch wenn ich den Oberbürgermeister von Dortmund sehe, was das bedeutet für die Städte und Gemeinden, mit so vielen Flüchtlingen umzugehen. Unterkunft, Schule, Kindergarten. Das ist eine riesige Herausforderung, die natürlich auch organisiert sein muss. Aber wenn Sie in Polen sind, wo inzwischen 25% von Warschau sind Flüchtlinge, dann ist das in der Relation dessen, was wir hier zu leisten haben, nochmal eine ganz andere Dimension. Polen macht einen unglaublichen Job. Das Einzige, was so bedauerlich ist, dass die Regierung in Polen, Sie wissen, es ist eine Koalition zwischen rechts und ganz rechts, mal wieder im Wahlkampf ist und Stimmen generiert, indem man Deutschland in den Hintern tritt. Das ist dort sehr beliebt. Da sollten wir sehr entspannt mit umgehen, weil jeder Wahlkampf ist zu Ende irgendwann und dann sollte man sich wieder entspannen. Also wir sollten auch gar nicht auf dieser Ebene mit den polnischen Freunden sprechen, wenngleich ich habe sehr viel Zugang zu den verschiedenen Verteidigungsausschüssen und ich mache da auch keinen Hehl draus, dass ich sage, Leute, lasst es einfach mal. Und wenn Deutschland dort eine bestimmte Waffe, die Patriot-Abwehrraketen hinliefert, dann muss in keiner polnischen Zeitung auf Deutsch stehen, nein, danke, um anschließend sie dann doch gerne zu nehmen. Das sind aber diese Spielchen, die werden wir nie abstellen können, weil das eine innenpolitische Dynamik ist. Und davon sollten wir uns nicht irritieren lassen. Grundsätzlich aber steht dieses Europa der 27 Länder zusammen, plus Großbritannien. Und an der Seite Europas stehen die Vereinigten Staaten. Und man kann über Amerika sagen, was man will. Ohne die Amerikaner stünden wir wirklich ohne Hose da. Und ich bin optimistisch genug, es kommt ja dann in dem Kontext immer, was ist, wenn jetzt Trump gewählt wird oder irgendein anderer. Ich kann Ihnen sagen, ich war mehrmals dort, habe mich mit dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses dort getroffen, einem Republikaner. Den ist die Dimension dieses Krieges in Europa völlig klar, weil es geht mehr um Russland und Ukraine. Es geht darum, Sie haben es gerade anmoderiert, ob in Zukunft die freie westliche Welt, und wir reden hier jetzt nicht nur von Europa, die freie westliche Welt, die Demokratien, ist nicht die Mehrheit übrigens auf der Welt. Dazu gehört Europa, dazu gehört im Indopazifik Südkorea, Japan, Neuseeland, Australien. Ob diese Welt eine Zukunft hat oder nicht. Und deswegen müssen wir alle gemeinsam auf der Zinne sein, weil darum geht es letztendlich. Werden die Autokraten siegen oder wird die Demokratie siegen? Und wenn Sie historisch zurückschauen, ist ja nicht so, dass wir in Deutschland die Demokratie erfunden hätten. Wir haben das gelernt und wir gelten in Europa als ganz wichtiges, zentrales Land und das sind wir auch. Wir haben geografisch das große Glück, im Herzen Europas zu liegen und unsere Nachbarn ein gutes Verhältnis zu haben. Wir sind das reichste Land Europas, das bevölkerungsdichteste Land Europas und Europa, übrigens auch die Vereinigten Staaten, die auf Europa gucken, erwarten, dass Deutschland eine Führungsrolle übernimmt. Und das mag dem einen oder anderen nicht passen, weil es ja super bequem war, sich immer so ein Stück zurückzuhalten. Immer bezahlen und sich zurückhalten. Nie mal ein Commitment abzugeben. Darauf wartet die freie westliche Welt. Das ist übrigens auch ein Stück Zeitenwende und das muss der ein oder andere auch erstmal annehmen für sich, weil es natürlich auch sehr bequem ist, wenn man immer aus dem Schatten heraus regiert. Also die Frage wird sein, wird diese Welt, und das klingt pathetisch für unsere Kinder, meine Kinder sind zwischen 30 und 37, ich habe die ersten Enkelkinder, werden die dieses Glück haben, was sie gehabt haben? Ich bin 65 Jahre alt, ich kam auf die Welt 1958 und muss sagen, wenn ich jetzt mal Corona, das hat uns ja alle getroffen, einmal der ganze Globus, war eigentlich eine super Zeit. Keine Kriege, die uns wirklich beschäftigt haben, keine großen Auseinandersetzungen, Wachstum, 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 eigentlich cool. Und meine Damen und Herren, das werden unsere Kinder und Enkelkinder so nicht erleben. Es sei denn, wir wachen auf und sagen, wir sind bereit, dieses Leben, was wir führen, also erstmal diese ganze Lamoyanz mal aufzuhören. Mir geht das sowas von auf den Zeiger. Ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Also es macht mich förmlich aggressiv, dieses kollektive Gemaule. Ja, das ist scheiße mit der Energie. Auch dieses Thema mit den Heizungen ist anstrengend. Und ja, es gibt Themen, die extrem komplex sind. Aber wir dürfen diskutieren, ohne erschossen zu werden. Es gibt viele Länder, da ist das nicht so. Fahren Sie mal nach Belarus. Sprechen Sie mal mit der Opposition. Die Oppositionsführerin sitzt in Litauen mit ihren Kindern. Die war gerade in Berlin. 8 Leibwächter hat sie. 8. Die Bundeskanzlerin hat 4. Diese Frau mit 40 Jahren hat 8 Leibwächter um sich herum. Das ist ein Leben mit relativ kleinen Kindern. Dass wir einfach mal aufhören zu leiden, sondern zu sagen, die Situation ist, wie sie ist. Und sie birgt ja auch eine Chance. Jetzt ist es natürlich zynisch zu sagen, da ist ein grauenvoller Krieg, die Ukrainer kämpfen, sie sterben, auch für unsere Freiheit. Aber es ist eine Riesenchance. Es ist eine Chance, mal klarzumachen, dass unser Leben keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir im besten System der Welt leben, dass wir darüber ringen. Ja, auch in Berlin. Sie fragten mich gerade, wie die Stimmung in Berlin ist. Gut. Sie lesen natürlich immer nur da, wo die, mit Verlaub, die Kacke am Dampfen ist. Aber zu 80% läuft natürlich die Arbeit. Ist natürlich jetzt nicht spannend, die Headline-Arbeit läuft, räume ich ein. Aber bei mir im Ausschuss kann ich Ihnen sagen, wenn ich mal von den 4 Kollegen der AfD absehe, für die ist es relativ einfach, das Leben. Das deutsche Vaterland wird an der deutschen Grenze vom deutschen Soldaten verteidigt, mit die deutsche Frau Ruhe gibt. Und am liebsten haben sie noch einen deutschen Schäferhund. Das Weltbild male ich Ihnen, wenn ich malen könnte, male ich Ihnen das hier auf. Und die beiden linken Kollegen, die finden, dass Putin eigentlich ja gar nicht so Unrecht hat mit dem Angriff. NATO ist ja gefährlich nahe an Russland gekommen und erzählen die russische Geschichte. Liebesgrüße aus Moskau. Und wir sollten diese Geschichte nicht erzählen, weil sie objektiv nicht stimmt. Und wir in diesem Ausschuss, ob es die Opposition ist, CDU, CSU oder die Ampel, wir arbeiten extrem konstruktiv zusammen. Und was haben wir jetzt für Aufgaben? Wir haben die Aufgaben, die Bundeswehr wieder zu einer modernen Armee zu machen, die sie mal relativ war. Wobei der ein oder andere hat sich ja heute im Offizierserinnerung mir vorgestellt. Also als Sie bei der Bundeswehr waren, war auch nicht alles toll. Also wer mir das heute erzählt, ich bin 100% sicher, dass die Schuhe heute bei der Bundeswehr deutlich besser sind, als die Sie in den 70er, 80er Jahren hatten. Aber Spaß beiseite. Es gibt ja auch Thermowäsche und nicht mehr die kratzige Wollsocke. Aber jetzt Spaß beiseite. Das wird unsere Aufgabe sein, meine Damen und Herren, das wird richtig viel Geld kosten. Und wir haben eine ökologische Aufgabe. Wir haben so viel zu tun und wir werden es nicht gleichzeitig, sondern prioritär machen. Und jetzt spricht die Sicherheitspolitikerin. Unsere Pflicht ist es, gemeinsam mit den europäischen Ländern, diesen Kontinent, gemeinsam mit den Partnern im Indopazifik, diese Demokratie zu schützen. So wie es die Polizei, heute ist der Polizeipräsident da, so wie es die Polizei in den Städten machen muss. Und die Aufgabe wird sein, dieses Haus zu schützen, damit uns schlichtweg keiner angreift. Und es wird keiner wagen, wenn man weiß, wir sind eingebettet in die NATO und die NATO wächst. Finnland ist jetzt dabei, als ich im Oktober hier war, war das noch nicht so. Schweden wird ganz sicher dazukommen, wenn in der Türkei die Wahl vorbei ist. 32 Staaten. Zum ersten Mal in der Geschichte der NATO wird damit die komplette Ostsee in NATO-Hand sein. Wir werden im Sommer, das werden Sie jetzt bald erleben, eine Defender 23 wird die Übung heißen. Da werden 300 Kampfflugzeuge am Himmel sein. Ich weiß, der ein oder andere Bürgermeister, Landrat wird dann schon ganz nervös sein. Die hört man nämlich. Also für die hört man. 200 amerikanische Flugzeuge kommen und es wird geübt mit 100 Eurofightern Tornados in Deutschland. Und ich finde es gut so. Ich finde es richtig so, dass die Leute sehen, hören und riechen, dass man verteidigen muss und dass man üben sollte, um sich zu verteidigen. Und der alte Spruch wird ja auf viele. Es wird ja vielen Leuten in den Mund gelegt. Ich glaube, es war schon in der Antike richtig, dass man sich für den Krieg rüstet, damit er nie kommt. Und genau das ist die Aufgabe unseres Ausschusses. Und wir werden sehr viel über Geld sprechen müssen. Die 100 Milliarden, die eingesetzt wurden in Sondervermögen, jetzt lassen Sie sich auch nicht erzählen, sei noch kein Geld ausgegeben worden, ist noch gar nicht da. Meine Damen und Herren, 100 Milliarden Euro, da gehen Sie doch nicht in den Supermarkt, nehmen Ihr Körbchen, kaufen hier 20 Panzer, da 3 Flugzeuge und da 5 Fregatten. Wie blöd muss man, Entschuldigung, eigentlich sein, zu sagen, 100 Milliarden sind noch nicht angekommen. Natürlich sind sie noch nicht angekommen, weil die Industrie muss die Dinge, die jetzt bestellt werden, herstellen. Und die Industrie hat ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun gehabt, weil die eigene Bundeswehr nicht eingekauft hat. Jetzt große Aufregung, weil wir bestimmte Fahrzeuge in Australien kaufen. Abgesehen mal davon, dass es ein deutsches Unternehmen ist, was in Australien herstellt, hilft das natürlich, wenn man bestimmte Dinge relativ schnell für die Bundeswehr braucht. Es ist völlig wurscht, wo das hergestellt wird. Hauptsache, es wird hergestellt und die Bundeswehr bekommt es. Also wir führen auch Debatten, die sind wirklich, man fragt sich. Also, wir brauchen eine starke Bundeswehr. Wir brauchen eine moderne Bundeswehr, damit junge Männer und Frauen diesen wirklich ungewöhnlichen Beruf auch ergreifen. Einsatzbereitschaft ist Attraktivität. Dann werden sie auch kommen, wenn sie das wissen, dass das, was sie machen, sinnvoll ist. Es muss sinnvoll sein und es muss möglich sein und es muss trainiert werden, international mit anderen Ländern zusammen. Sie können gerade sehen, als jetzt die Bundeswehr mit 1000 Leuten zurückkam aus dem Einsatz im Sudan. Wir haben die entgegengekommen, meine Damen und Herren. Diese Soldaten waren stolz darauf, was sie geleistet haben. Und da waren unter anderem die Spezialkräfte, die Kampfschwimmer aus Eckernförde dabei. Und die Jungs standen vor mir, ich gender jetzt nicht, bitte das zu entschuldigen, aber sonst geht mir die Zeit flöten. Die standen vor mir und haben zu mir gesagt, dafür trainieren wir jeden Tag, um deutsche Staatsbürger aus Krisengebieten rauszuholen. Und es haben sich, als der Aufruf kam, in 24 Stunden geht's los, Leute aus dem Urlaub zurückgemeldet und haben gesagt, wir möchten dabei sein. Das ist unser Beruf. Und das haben sie brillant gemacht. Und da kann man auch mal stolz sein und sagen, super Job, es funktioniert eben, so sind wir in Deutschland. Erst quälen wir uns, diskutieren, aber am langen Ende, wenn wir es machen, machen wir es eben auch gut. So, das ist die Aufgabe, unser Land zu verteidigen, resilient zu sein, uns nicht alles gefallen zu lassen. Ja, und auch parallel natürlich die Diplomatie arbeiten zu lassen. Was glauben Sie, wenn ich das immer höre, es wurde ja diplomatisch keine Versuche gestartet. Glauben Sie, man nimmt einen Telefonhörer in die Hand oder ein Handy und ruft Wladimir Putin an? Nach dem Motto, Junge, jetzt mach dich mal locker, wir müssen jetzt mal miteinander reden. Wladimir Putin möchte die Ukraine von der Landkarte wegwischen. Er will eine neue Sowjetunion aufbauen mit Belarus, Weißrussland, Ukraine, das nennt er Kleinrussland. Dann nimmt er sein Russland und baut wieder was ganz Großes auf. Und hören Sie, lesen Sie genau, was darüber geschrieben wird. Es wird sogar darüber gesprochen in Russland, über die ehemaligen Ostgebiete DDR. Ich weiß, dann lachen sich hier alle kaputt und sagen, haben wir hier Karneval oder was? Darüber wird dort gesprochen, über die baltischen Staaten. Meine Damen und Herren, und deswegen ist dieser Krieg in der Ukraine so von hoher Relevanz. Und deswegen ist es so gut, dass wir die Ukraine jetzt unterstützen. Und um auch jetzt auch mal ein wirklich positiv, ich meine, im Oktober, als wir uns mit einigen hier drüber unterhalten haben, war das ja noch lähmend. Es wurde ja immer wieder darüber diskutiert, warum etwas nicht geht. Wir werden bis Ende des Jahres in Deutschland über 10.000 Ukrainer ausgebildet haben. An der Panzerhaubitze 2000, am Leopard 1, am Leopard 2. An verschiedenen Waffensystemen. 10.000 Soldaten. Die kommen hier einige Wochen her, die werden trainiert. Ganz große Herausforderung. Ich war in Idar-Oberstein, ich habe mir das angeschaut. Stellen Sie sich mal vor, Sie reisen jetzt in die Ukraine und müssen an einer ukrainischen Panzerhaubitze rein theoretisch dort üben. Alles in Ukrainisch. Und bei uns sind die Panzerhaubitzen, wie es sich gehört, alles schön in Deutsch. Und wenn Sie die an der niederländischen Panzerhaubitze üben, ist alles in Niederländisch. Jetzt hat man es auf Englisch umgestellt, jetzt fängt es wieder von vorne an. Allein das ist ja eine Hürde. Aber es gelingt, die Leute auszubilden. Die kommen hierher, um dann letztendlich die Gerätschaften auch hinzubekommen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Eine weitere gute Nachricht ist, Sie wissen, dass unsere Schweizer Freunde, und ich mag sie wirklich, die Schweiz. Ich fahre gerne Motorrad, ich fahre gerne Ski, ich trinke gerne Schümli, alles wunderbar. Die dürfen auch neutral bleiben. Keiner möchte den Schweizern ihre Neutralität nehmen, wirklich nicht. Und ich meine das jetzt nicht ironisch. Es ist gut, wenn in Europa auch eine gewisse Länderneutralität haben, wo Gespräche stattfinden können. Nur eins geht nicht, wenn es um Werte geht. Wenn es um Werte geht, gibt es keine Neutralität. Entweder man steht für Werte oder man steht für diese Werte nicht. Und ich finde es gut. Und auch wenn uns das natürlich nichts angeht, die Diskussion in der Schweiz zu beobachten, ist hochinteressant. Und ich finde es sehr gut und relativ einfach, die komplette Munition, die Deutschland in der Schweiz herstellen lässt, für ganz viele Systeme. Wissen Sie was? Die wird ja jetzt abgebaut und wird jetzt in Deutschland hergestellt. Zellavi, so einfach ist das. Ist natürlich nicht einfach, das wissen Sie. Deswegen, ich finde, die Diskussion müssen wir gar nicht führen. Wenn wir Partner haben, und die Schweiz ist ein assoziiertes Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Die Parlamentarische Versammlung der NATO, da kommen alle Parlamente, wie der Name schon sagt, zusammen. Und da gibt es ganz viele Länder, die assoziiert sind, auch die Schweiz. Denn auch die Schweiz bekommt gewisse Sicherheitsgarantien von uns. Das macht auch Sinn. Denn wenn mal hier was passiert, dann möchte ich nicht, dass diskutiert wird, ob das am Schweizer Ufer am Bodensee runtergekommen ist oder am deutschen Ufer. Sondern vielleicht, dass wir dann eine klare Strategie haben, wie wir damit umgehen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass auch wenn man nicht EU-Mitglied ist, dass auch die Länder wie Schweiz, wie Österreich, bei allem Neutralität, also Bündnisneutralität, sie eben Teil von dieser Wertegemeinschaft sind. Und das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie viel Geld da liegt und so weiter und so fort. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Ich bin optimistisch, dass uns das gelingt. Aber, und das hat auch was mit Zeitenwende zu tun, meine Damen und Herren, dass wir die Menschen, den Menschen erklären, was passiert. In ihren Unternehmen, in der Familie, in der Nachbarschaft. Sprechen Sie darüber. Das ist nicht irgendwas, ach, jetzt ist immer noch Krieg und jetzt reicht es doch mal nach 15 Monaten. Ist ja nervig jeden Morgen diese Information, jetzt muss doch mal gut sein. Meine Damen und Herren, ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Aber es ist hochinteressant zu beobachten, dass es weniger in der russischen Gesellschaft, aber im russischen Militär auch erste Bewegungen gibt, die versuchen, der Generalität klarzumachen, dass diese Kämpfe wie in Bachmut, diese Stellungskämpfe, so nicht weitergehen können. Russen verlieren unvorstellbar viele Soldaten. Ja, sie haben auch viele Menschen, die sie nachschieben können. Aber während am Anfang des Krieges überwiegend noch Leute gezogen worden sind, die aus der Russischen Föderation sind, also aus Ländern, deren Namen manche gar nicht kennen, also die schwer auszusprechen sind, jetzt greift es auch sozusagen auf das Mutterland über. Und das geht ganz einfach. Da kriegt man eine E-Mail und muss sich melden. Und glauben Sie mir, so weit geht die Liebe zum eigenen Land nicht, in so einen Krieg geschoben zu werden. Es ist der nackte Imperialismus. Und ich räume ein, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass auf dieser Welt im Jahre 2022, 2023 so etwas überhaupt noch passiert. Und was ist unsere Lehre daraus? Nehmen Sie die UN. Vereinten Nationen, gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, damit nie wieder ein Land ein anderes überfällt. Die UN muss dringend, und das sind wirklich ganz dicke Bretter, dringend erneuert werden. Es ist völlig ausgeschlossen, dass es noch Vetorecht gibt. Es ist völlig ausgeschlossen, dass eine Nachkriegsordnung 1945 dort wiedergespiegelt ist. Und es geht gar nicht nur um unsere Interessen als Deutsche. Es geht darum, dass es sogenannte Schwellenländer gibt, die bei uns früher so als dritte Welt abgetan wurden, inzwischen spricht man ja anders davon, die von hoher Relevanz sind für den Frieden auf dieser Welt. Nehmen Sie zum Beispiel Indien oder gehen Sie in die ASEAN-Staaten, nach Indonesien. Da tut sich richtig was, da wächst eine neue Generation heraus. Das heißt, dieses Gebilde, so wie wir Geschichte gelernt haben, ist eben auch Geschichte. Und Geschichte bedeutet, dass wir andere Partner haben werden. Also, wir werden die Ukraine weiter unterstützen mit allem, was möglich ist. Wir haben inzwischen einen Wert von 3,5 Milliarden Euro in die Hand genommen. Ein Teil davon zahlt Europa. Sie wissen, da gibt es einen Fonds. Und zum ersten Mal hat auch Europa gemeinsam Munition bestellt. Das ist wirklich für die europäische Situation was ganz Großartiges, dass man mal was gemeinsam macht. Wir werden das aufbauen, gemeinsam mit den Europäern. Und wir werden, und das ist im Grunde genommen, sehen Gott sei Dank, ich bin nicht die Einzige, die es so sieht, dass wir am langen Ende eine europäische Armee brauchen. Das wird relativ lange gehen. Und das kann auch nur funktionieren, wenn die Länder ihre nationale Armee behalten und parallel in Europa so etwas aufgebaut wird. Und dann können Länder mitmachen, andere können später mitmachen, weil letztendlich wird die Frage der Sicherheit wird in Europa entschieden und nicht in Deutschland. Wir können in Deutschland ganz viel machen und müssen das auch machen, aber wir müssen alle viel europäischer denken. Am Ende ist es egal, wer in einer F-35 sitzt, ob da ein Italiener drin sitzt oder ein Deutscher oder ein Niederländer. Und das ist natürlich, bedeutet natürlich, ein Stück Souveränität abzugeben. Das ist nicht profan, weil es Armeen gibt, da entscheidet, wie bei Frankreich, nur der Präsident. Der sagt, alle, alle, und dann geht's los. Bei uns kommt es in den Bundestag. Das heißt, die Systeme sind sehr unterschiedlich. Und ich werde das wahrscheinlich, obwohl ich vorhabe, wie meine Großmutter 100 Jahre alt zu werden, ist wirklich 100 geworden, werden viele von uns das nicht mehr erleben. Aber ich glaube, dass wir heute politische Entscheidungen treffen müssen, die unsere Kinder auch nicht mehr ohne weiteres so wieder abräumen können. Ich glaube sehr an Europa. Ich bin ein großer Europa-Fan, vielleicht auch, weil, wenn man europäisch denkt, mal diese Nabelschau ein bisschen aus Berlin rausnimmt und einfach mal etwas globaler denkt. Und lassen Sie mich zum Schluss noch ein paar Sätze über den Indopazifik sagen, weil auch Sie gerade von China gesprochen haben. Die Geschichte ist relativ einfach erzählt. China hat den Anspruch, die wirtschaftlich stärkste und militärisch stärkste Macht der Welt zu werden. Und wenn Sie auf Sicherheitskonferenzen sind und wenn dann die Chinesen auftreten, dann sagen die das auch. Alles, was dazwischen ist, Demokratieaufbau, der Westen, hält China für ein Ausversehen der Geschichte. Und sie nehmen sich ganz viel Zeit, nicht wie wir immer alles ganz schnell. Ich meine, wir sprachen gerade darüber, sie bauen Wohnungen, sie kaufen Wohnungen. Pflanzen Sie da Bäumchen so klein? Und sagen den zukünftigen Mietern, also wenn sie Glück haben, ist ja in 50 Jahren der Baum so groß. Das machen sie nicht, das machen wir in den Städten alle nicht. Sondern man fährt zur Baumschule und kauft schon mal Bäume, die schon mal die ersten 30 Jahre hinter sich haben. Weil die Leute gar keine Zeit mehr haben und auch nicht so lange warten wollen. China ist völlig anders, die ticken völlig anders. Die haben ein ganz klares Ziel. Und das müssen wir einfach wissen. Und wenn ich dann mitbekomme, dass in Kiel eine Städtepartnerschaft aufgebaut werden soll mit einer chinesischen Stadt, die das Zentrum des U-Boot-Baus in China ist. Und das sollen jetzt die Freunde von den Kielern werden, wo dummerweise die besten deutschen U-Boote der Welt gebaut werden. Da könnte man sagen, meine Kollegen sagen jetzt, ich soll nicht immer alles so düster sehen. Wissen Sie was? Ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Und warum? Weil wir immer wieder glauben, dass das alles nicht so schlimm ist. Und ich sage das auch aus der Sicht von Düsseldorf. Wir haben ja ein sehr großes chinesisches Unternehmen, was ja nun in der Kommunikation eine große Rolle spielt. Meine Damen und Herren, eins muss uns klar sein. China hat ein Interesse, unser technisches Know-how zu bekommen, mit uns Geschäfte zu machen. Und das wird auch immer bleiben, dass wir auch mit China Geschäfte machen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Nur eins muss man wissen. Sie werden unser technisches Know-how nehmen, um uns am langen Ende zu verschlingen. Und wenn man das heute weiß, kann man damit umgehen. dann kann man da auch ein bisschen anders mit umgehen oder schauen, muss ein Unternehmen wie BMW 50% des Umsatzes in China generieren? Muss VW 40% des Umsatzes in China generieren? Muss BASF 10 Milliarden in die Hand nehmen? Ich lasse das einfach mal im Raum stehen. In diesen Zeiten, China steht ganz nah bei Russland. Nicht, weil die Chinesen die Russen so toll finden. Gar nicht. China hält von Russland ganz wenig, weil sie natürlich im Vergleich zu China wirtschaftlich nicht das in den Sattel geworfen haben, was China gemacht hat. Aber eins verbindet sie, und das ist der Hass auf unsere Art zu leben. Und das hält sie zusammen. Und China beobachtet ganz genau, was hier gerade passiert. Die beobachten ganz genau, ob der Westen aus Sicht der Chinesen in seiner Dekadenz noch in der Lage ist, sich zu verteidigen, wenn es ernst wird. Und deswegen sollten wir in Freundschaft miteinander umgehen. Wir sollten die Diplomatie anwerfen. Aber wir sollten uns, darf ich das so sagen, einfach nicht über die Rille ziehen lassen und vor allen Dingen nicht zu glauben, dass uns alle lieb haben. Das ist nicht so. Respekt voreinander, Geschäfte machen, aber aufhören mit dieser grenzenlosen Naivität. Und lassen Sie mich ein Letztes sagen, weil mir auch immer gesagt wird, also das mit Taiwan, ich habe gehört, in den nächsten 5 Jahren greifen die Chinesen nicht an. Dann sage ich immer, finde ich interessant, ich weiß gar nicht, wer immer diese Zahlen in den Raum wirft. Auch, dass es eine Offensive der Russen gab, gab es jetzt eine Offensive? Dann gibt es bald eine Offensive von dem. Es gibt immer so Geschichten, die erzählt werden. Und ich habe neulich einem Firmeninhaber gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, dass das 5 Jahre dauert, bis China das macht. Vielleicht dauert das nur 5 Monate. Hatte der Schweiß auf der Stirne, weil ich habe gesagt, das weiß überhaupt keiner. Nur eins wissen wir, dass das, was in Europa passiert, dass diese europäische Welt zusammenhält, dass die Ukraine unterstützt wird, dass die Ukraine kämpft, dass sie sich das nicht bieten lässt, dass in Den Haag Wladimir Putin als Kriegsverbrecher angeklagt ist, das sehen die Chinesen. Und die wollen nämlich nicht, dass dieser europäische Markt kaputt gemacht wird. Denn den brauchen sie wiederum, um eigene Kraft zu schöpfen. Also mein Wunsch an Sie heute Abend, dass wir grundsätzlich mal ein bisschen mehr Optimismus haben, grundsätzlich uns nicht in diesem Selbstmitleid suhlen, sondern dankbar sind, dass wir in diesem Land leben. Und dass wir die Naivität abstreifen, dass uns alle lieb haben müssen, solange wir bezahlen. Uns hat überhaupt keiner lieb. Das ist immer gut, wenn das so ist, sondern die Leute haben Respekt vor uns. Es muss uns auch keiner lieb haben. Aber sie sollen Respekt haben vor Deutschland, vor der Leistung der Menschen, die in diesem Land arbeiten. Sie sollen Respekt haben vor das, was die Industrie leistet. Sie sollen Respekt haben davor, dass wenn uns einer an die Karre pinkelt, wir uns zur Wehr setzen. Und zwar umgehend und sofort. Und dann wird es keiner wagen, es zu tun. Und deswegen werbe ich darum, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. So, und es hat noch keiner so gemacht. Wir haben ja vereinbart, dann ist Schluss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist nett. Vielen Dank. Das ist sehr nett von Ihnen. Das bin ich im Bundestag nicht gewöhnt. Wir wollen nicht übertreiben. Vielen Dank. Dankeschön.
Liebe, und ich muss das jetzt einmal wenigstens mal tun, Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann, es ist ja wirklich schön, Ihren Namen aussprechen zu dürfen.
Ja, dass Sie das können, das spricht für Sie.
Ja, ich gebe mir Mühe. Frau Maischberger hat ja gesagt, es wäre so schlimm, aber eigentlich macht das richtig Spaß, also von daher ganz gut gelungen. Werner von Siemens hat mal gesagt, es kommt nicht drauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sondern mit den Augen die Tür zu finden. Und Birgit Breuel hatte so, wie Sie jetzt Ihre Tischkarten haben, so ein Schildchen auf Ihrem Tisch. Die war ja die frühere Leiterin der Treuhandanstalt. Und wenn dann die Leute zu ihr kommen, die leitenden Mitarbeiter, und sich mal wieder beklagt haben, dass sie wieder nicht wissen, wie sie diese Firma jetzt abwickeln sollen, wie sie das irgendwie hinkriegen sollen, dann hat sie das Schild umgedreht und auf dem Schild stand, wie es nicht geht, weiß ich selber.
Genau.
Dankeschön, dass Sie uns heute Lösungen aufgezeigt haben, angedeutet haben, wo eine Tür in der Wand sein könnte, durch die wir vielleicht gehen können. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken. Ihr Terminkalender ist voll. Wir müssten nett Dankeschön sagen, dass Sie sich die Zeit heute... Ja, ist, ich weiß auch, wie eng das ist. Wir wollen auf vielfältige Art und Weise Danken sagen. Sie müssen sich aber gucken, wie Sie das nach Hause bekommen. Da helfen wir aber gerne mit. Wir haben eine schöne Medaille für Sie vorbereitet, der Reinoldi-Gilde. Dort ist Ihr Name und das Jahr eingraviert.
Und der Name ist richtig geschrieben. Ja, nachdem er mich neulich ein Herr in der Talkshow Strack-Karrenbauer genannt hat und ich dann ganz souverän weggehört habe, hat er dann selber nach ein paar Minuten gesagt, oh Gott, was habe ich gesagt, das ist mir sehr unangenehm. Und ich habe gesagt, es muss Ihnen nicht unangenehm sein. Die schöne Nachricht ist, Frau Karrenbauer gibt es nicht mehr, ich bin immer noch da. Ich danke Ihnen sehr, das ist richtig.
Ja, ja,
lassen Sie sich das richtig hier.
Und wir haben noch was. Sie hatten ja so einen miserablen Tischgildner, der jetzt Ihre Fragen gar nicht beantworten konnte und Ihnen nichts zur Gilde gesagt hat. Das ist unser blaues Buch. Ah. Da steht alles drin, viel besser, als ich es jemals hätte erzählen können.
Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank wirklich für Ihr Interesse. Ich habe die 50 Minuten im ICE genutzt, um nochmal zu schauen, was Sie hier alles machen. Ich kann nur sagen, ich habe 25 Jahre Kommunalpolitik gemacht, habe viele Aufgaben in Düsseldorf. Es ist völlig okay, dass Düsseldorfer hierher kommen und Dortmunder zu uns übrigens. Ich weiß, dass die Hauptarbeit in den Städten und Gemeinden gemacht wird. Und deswegen finde ich es sehr beeindruckend, dass es so eine Gilde gibt und dass Sie inzwischen jetzt auch Frauen aufnehmen. Ich bin tief beeindruckt. Vielen Dank. Ja, ja, das ist gut. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr schön. Meine Güte,
hören Sie mal. Ich nehme das jetzt mal ab.
Hören Sie mal, ist das compliance-mäßig okay?
Ja.
Ja.
Okay. Das ist nur der Ersatz, wenn Sie durch den Pfeffer-Potters durch müssen. Also von daher am Wochenende.
Nein, ich danke Ihnen, das ist sehr großzügig, aber ich habe mir festgenommen, ich nehme nur Dinge an, die man runterschlucken kann oder die verblühen. Insofern herzlichen Dank. Das ist toll. Ja. Das geben wir dann nachher dem Herrn, der netterweise nicht fährt.
Okay. Ja. So, wir werden jetzt mal gucken, wie wir das gleich verpacken.
Jetzt geben Sie mir mal die Blumen bitte, ja, mit dem fürs Foto. So.
Also meine Mausi hat heute Geburtstag, also aber leider.
So. Jetzt machen wir mal ein Foto hier. Die soll ich abgeben? Sieht das sonst so aus wie ein Hochzeitsfoto?
Ja, genau. Ja, ja.
Das wollen wir jetzt nicht.
Aber du hast ja zwei Männer zum Heiraten.
Wir können es ja auch wieder.
So, ich muss damit festhalten.
So, das dauert jetzt wieder üblicherweise so ein paar Sekunden, bis wieder das Foto. Der Jan ist da immer ganz pingelig, wie sie alles hat.
Sehr schön, wunderbar macht ihr das. Die Gilde muss natürlich drauf sein. Das war's dann.
Wunderbar, vielen Dank.
Liebe Gildnerinnen und Gildner, liebe Gäste, ich danke für diese Erinnerung, ja, Sie lachen, ich meine es jetzt ernst, an die Ukraine, was gerade gesagt worden ist zu den Vergewaltigungen und in welcher Art und Weise das durchgesetzt wird. Mir persönlich hat es einen Atem abgerungen, auch ziemlich auf den Magen geschlagen. Wenn das bei Ihnen nicht ganz so ist, dann freuen Sie sich jetzt auf den Hauptgang und genießen ihn. Bis gleich.